Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Was ist das nur für ein Sportsamstag heute? Ganz vorn dabei bei den Highlights, wenn nicht sogar der Höhepunkt des Tages. Angelique Kerber gewinnt das Tennisfinale von Wimbledon.
Ich glaube, heute ist auf jeden Fall der schönste Tag in meiner Karriere. Ich meine, ich habe meinen Traum verwirklicht. Ich wollte, als ich ein kleines Kind war, wollte ich diesen Titel holen. Ich wollte Wimbledon gewinnen. Und jetzt kann ich sagen, ich bin Wimbledon Champion und diesen Titel kann mir auch niemand mehr nehmen. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin überglücklich.
Ein wahrlich historischer Triumph der 30-jährigen Kielerin, den wir gleich einordnen mit Barbara Rittner, der Verantwortlichen im Damentennis. Dazu kommt dann irgendwann auch das WM-Fußballspiel um Platz 3, das Belgien gegen England gewonnen hat, und noch die Tour de France sowie nur bei uns hier im Programm ein Basketballprojekt in Namibia, Entwicklungshilfe mal anders erlebt und betrachtet. Lange mussten Angelique Kerber und Serena Williams heute warten, bis sie auf den Center Court durften. Das Finale dieses Grand Slam Tennisturniers in Wimbledon konnte ja erst dann beginnen, nachdem Novak Djokovic und Rafael Nadal in ihrer gestern abgebrochenen Halbfinalpartie für klare Verhältnisse gesorgt hatten. Djokovic setzte sich durch, spielt morgen also im Endspiel gegen den Südafrikaner Kevin Anderson. Angelique Kerber ließ sich davon nicht beeindrucken und dominierte auf dem Center Court. Ina Karst jetzt mit den Einzelheiten.
Nachdem sie ihren ersten Matchball nach nur 65 Minuten verwandelt hatte, fiel Angelique Kerber auf die Knie und weinte. Die Neuauflage des Finales von 2016 war überraschend einseitig. Kerber zeigte eine konzentrierte und läuferisch gewohnt starke Leistung. Im Gegensatz zu ihrer Gegnerin machte sie kaum unerzwungene Fehler. Damit hat sie eine 22-jährige Durststrecke in Wimbledon beendet. Sie ist die erste Deutsche seit 1996, die hier den Einzeltitel gewinnt. Damals kürte sich Kerbers Vorbild Steffi Graf zur Wimbledon-Siegerin. Mit ihren beiden Siegen bei den Australian Open und den US Open 2016 kann sich Kerber nun über insgesamt 3 Grand-Slam-Titel freuen.
Und mit ihr freut sich sicherlich die Verantwortliche im deutschen Damentennis. Das ist Barbara Rittner, die parallel auch noch als Fernsehexpertin die Reporter unterstützt und jetzt aber bei uns am Handy ist. Guten Abend, Barbara Rittner.
Guten Abend.
Angelique Kerber hat es also geschafft, sich zur ersten deutschen Wimbledon-Siegerin seit Steffi Graf 1996 zu krönen. Wie bewerten Sie denn diesen historischen Triumph?
Ja, man kann das gar nicht hoch genug bewerten. Also Wimbledon ist einfach das Tennisturnier, was jeder kennt. Jedes Nachwuchssternchen hat mal den Traum, entweder hier mitzuspielen oder dann im besten Fall hier Wimbledon zu gewinnen. Und die Art und Weise, wie sie hier durchs Feld gegangen ist und wie sie hier ihre Versprechen wahrgemacht hat, nach 2016 nochmal im Finale einen Anlauf zu schaffen und dann aber zu gewinnen, also es war unglaublich und ich bin einfach total stolz auf Angie.
Was war denn heute ausschlaggebend für Angeliques Dominanz?
Ja, also ich habe ja vorher gesagt, wenn sie es schafft, wirklich ihr Spiel so zu spielen, also nicht zu defensiv zu werden und immer noch durch ihre starke Fitness, ihre läuferische Fitness, immer noch diesen Extraball zurückzubringen und Serena Williams damit zu nerven, dass einfach immer noch ein Ball zurückkommt und der möglichst auch noch lang, sodass sie nicht draufgehen kann. Das hat sie unglaublich gut geschafft. Sie hat aber auch gut aufgeschlagen für ihre Verhältnisse, also ist nicht direkt in Bedrängnis gekommen und hat vor allem am Ende im zweiten Satz beeindruckend zu Ende gespielt, denn das muss man erstmal schaffen, wenn man dann den Gedanken vor Augen hat, ich kann jetzt Wimbledon-Siegerin werden.
Welche Worte in der anschließenden Dankesrede haben Sie denn am meisten bewegt?
Also mich hat erstmal sowieso die Zeit nach dem Matchball bewegt, da habe ich schon das ein oder andere Tränchen verdrückt. Ich habe ja auch das ZDF kommentiert oder kommentieren dürfen und war live dabei. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich fand erstmal natürlich die Rede der unterlegenen Serena Williams auch sehr ergreifend, einfach mit welcher Größe sie als absolutes Sportvorbild für alle, die schon 22 Grand Slams gewinnen konnten, wie viel Respekt sie da auch Angie Kerber gratuliert hat, dem Team Kerber gratuliert hat und einfach gesagt hat, ich bin so glücklich, so weit gekommen zu sein mit meiner kleinen Tochter am Rand, die ich ja erst vor ein paar Monaten bekommen habe, und dann natürlich auch Angies Rede, einfach dieses Glück, was sie ausstrahlt, diese glänzenden Augen und dass sie ihren eigenen Traum wahrmachen konnte und ihre dankenden Worte ans Team, also waren viele besondere Momente dann auch, wo sie jetzt auf den Balkon gestiegen ist und die Trophäe zeigen durfte den Leuten. Also das sind einfach ganz viele besondere Momente, und dass ich das auch so nah erleben darf und so nah an jemand dran bin, an so einer tollen Sportlerin, das macht mich stolz und es macht riesig Spaß.
Sie haben gerade auch die Gegnerin, US-Amerikanerin Serena Williams, erwähnt. Die kann wirklich zufrieden sein, nur wenige Monate nach der für sie ja lebensgefährlichen Geburt ihres Kindes überhaupt das Finale erreicht zu haben. Es ist überhaupt erstaunlich, dass sie sich so schnell wieder regeneriert hat, oder?
Ja, unglaublich. Sie ist ja fast an einer Lungenembolie gestorben, unmittelbar nach der Geburt. Und wer sie in Paris gesehen hat, da war sie noch lange nicht in so einem guten Fitnesszustand, wie sie es hier schon wieder ist, ein paar Wochen später. Und das zeigt einfach, wie fokussiert, was für eine harte Arbeiterin Serena Williams ist. Und für mich ist sie einfach wirklich mit Abstand die beste Tennisspielerin der letzten 20 Jahre. Zusammen mit Steffi Graf einfach eine ganz, ganz besondere Klasse. Sie hat so viel dominiert und 22 Grand Slam-Titel gewonnen. Und dass sie dann hier bei ihrem vierten Turnier nach dem Comeback schon im Finale von Wimbledon stehen kann und so viele gute Leute geschlagen hat, das spricht einfach für ihre Klasse. Und in dieser Niederlage dann auch nochmal so eine Klasse zu zeigen, ist einfach großartig.
Umso beeindruckender ist ja auch Kerbers Triumph heute zu bewerten, die ja in diesem Jahr oder auch generell schon etwas länger durch Konstanz überzeugt, zum Jahresauftakt beim Turnier in Melbourne Halbfinale, in Paris Viertelfinale. Jetzt der Finalsieg in Wimbledon. War es richtig für Sie, Trainer und Teile des Betreuerstabs zu wechseln?
Naja, offensichtlich. Also sie hatte 2016 ist sie Nummer 1 geworden mit Torben Belz, ihrem langjährigen alten Trainer, hat 2 Grand Slams gewonnen, aber 2017 lief er dann überhaupt nicht mehr. Und manchmal ist es eben im Leben so, dass man eine neue Ansprache braucht und einfach ja neue Wege gehen muss und den Mut aufbringen muss, auch mal neue Leute um sich rum zuzulassen. Und Angie ist da jemand, die fremdelt sehr gerne mal und mag das nicht. Sie mag gerne gewohnte Menschen um sich rum, denen sie vertraut. Und sie ist für diesen Mut, ihr Team auszutauschen, belohnt worden. Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass Torben Belz ein schlechter Trainer war plötzlich, sondern manche Dinge leben sich einfach auseinander oder nutzen sich ab. Und sie brauchte mal neue Impulse und die hat Wim Fizet auf jeden Fall getroffen. Diese Arbeit scheint perfekt, die scheinen perfekt zusammenzupassen. Und das ist auch schön zu sehen. Und vor allem, dass Angie auch für ihr Leben einfach mitnehmen kann, dass man manchmal Mut zur Veränderung haben muss und dafür auch belohnt wird.
Wie bewerten Sie insgesamt das Ergebnis von Wimbledon, der deutschen Spitzenspielerin? Immerhin haben es ja 2 mit Julia Görges und Angie Kerber bis ins Halbfinale oder noch weiter geschafft.
Ja, wir dürfen Julia Görges auf keinen Fall vergessen. Die hat ein unglaubliches Turnier gespielt, auch tolle Leute geschlagen und hat vorgestern gegen eine unglaublich gut spielende Serena Williams mit nur 7 vermeidbaren Fehlern gespielt. Heute waren es 23. Es liegt natürlich auch immer an der Gegnerin, aber Jule hat einfach ein klasse Turnier gespielt, hat beim Grand Slam ihren großen Durchbruch hier geschafft, war schon ein paar Mal letzte 16, aber jetzt das erste Mal eben hier im Halbfinale in Wimbledon und hat einfach auch gezeigt, dass sie ganz vorne mitspielen kann. Naja, und wenn man 2 im Halbfinale hat, 2 Deutsche nacheinander, das muss man einfach mal einordnen. Also ich weiß nicht, wann es das zuletzt gegeben hat, das ist lange her, aber diese Damen haben so hart jahrelang für ihren Erfolg jetzt gearbeitet und es ist toll, wie ich schon gesagt habe, ich begleite diese Damen seit 13, 14 Jahren, auch als Fettcup-Trainerin, Nachwuchstrainerin. Und es ist schön, diese Entwicklung so hautnah miterleben zu dürfen.
Barbara Rittner war das live hier bei uns im Programm, die Verantwortliche im deutschen Damentennis. Nach dem Wimbledon-Finale, das ja Angelique Kerber heute mit einem historischen Triumph über Serena Williams gewinnen konnte. Und auch für die Roten Teufel gab es heute einen Höhenflug. Belgien setzt sich im Spiel um Platz 3 bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gegen England durch. Damit übertraf das Team um Romelu Lukaku das zuvor beste WM-Ergebnis der Verbandsgeschichte. 1986 hatte Belgien ja Rang 4 belegt. Tabea Kunze fasst zusammen.
Die Bronzemedaillen um den Hals und ein Lächeln im Gesicht. Für die belgische Mannschaft endet diese historisch erfolgreiche WM mit einem guten Gefühl. Genau das war das Ziel von Trainer Roberto Martinez.
They wanted to make the country proud and they wanted to make every single Belgian Red Devil fan extremely proud and that goes for them.
Die Belgier machten ihre Fans stolz und gewannen das kleine Finale verdient. Bereits in der 4. Minute traf Mittelfeldspieler Thomas Meunier zur Führung. In der Schlussphase vollendete Offensivmann Eden Hazard einen belgischen Konter. Vor 64.000 Zuschauern in St. Petersburg wirkte die englische Mannschaft müde und konnte die wenigen Chancen in der zweiten Halbzeit nicht nutzen. Stürmer Harry Kane, der mit 6 Treffern weiter aussichtsreichster Kandidat für die Torjägerkrone ist, weiß, dass sein junges Team noch dazulernen kann. Die Engländer fahren erhobenen Hauptes nach Hause mit einem überraschend überzeugenden 4. Platz im Gepäck.
In Moskau ist für uns wie immer in diesen WM-Tagen jetzt unser Reporter Matthias Friebe erreichbar. Herr Friebe, haben Sie eine engagierte Partie gesehen oder eher ein lästiges Pflichterfüllen in diesem Spiel um Platz 3?
Das sah lange Zeit so aus, als würde England vor allen Dingen die Pflicht erfüllen und an diesem Spiel noch teilnehmen. Man hatte nicht das Gefühl, dass da der letzte Wille da war, die Bronzemedaille sich zu sichern, auch wenn das im Vorfeld so angekündigt wurde. Irgendwie hat man auf englischer Seite nicht die richtige Einstellung gefunden. Ganz anders Belgien, diese Mannschaft wollte, die hat auch eigentlich die erste Elf aufgeboten, Trainer Roberto Martinez, nur 2 Wechsel gegenüber dem Halbfinale und ist dann auch belohnt worden mit einer sehr taktisch cleveren Leistung nach dem frühen 1:0. Insgesamt ein hochverdienter Sieg für Belgien. Die Mannschaft Mannschaft, die dieses Spiel wirklich gewinnen wollte. Und für Belgien, wir haben es gesagt, der größte Erfolg der Geschichte.
Schon hört man Stimmen. Der englische Trainer Gareth Southgate habe sich in diesem Spiel vercoacht. Muss er sich den Vorwurf gefallen lassen?
Ja, den muss er sich auf jeden Fall gefallen lassen. 5 Wechsel hat er vorgenommen vor der Partie, dabei das Mittelfeld beinahe komplett ausgetauscht. Und das hat man auch in der ersten Halbzeit gemerkt. Da fehlte die Abstimmung, das sah man beim frühen Tor. Dann in der Halbzeit hat er reagiert und mit Lingard und Rashford und später auch noch mit Ali 3 von den Stammkräften wieder gebracht. Das hat mehr Sicherheit und Torgefahr gebracht. Am Ende hat es aber nicht mehr gereicht, um das Spiel dann noch zu drehen.
Diese Partie war ja irgendwie ein Klassentreffen der Premier League. Für die deutsche Spielklasse dagegen, die Bundesliga, ist bei dieser WM eher alles als eine Enttäuschung zu werten. Muss sich die DFL, die Deutsche Fußballliga, Sorgen um ihre Konkurrenzfähigkeit machen?
Es sieht ein bisschen so aus, als würde die Bundesliga tatsächlich ein Stück weit abgehängt. Den Eindruck hat man ja auch schon in den letzten Jahren eigentlich bekommen in den Europapokalspielen, also im Vereinsfußball. Höchstens mal Bayern München, wenn überhaupt, war konkurrenzfähig bis in die letzten Runden, bis zum Halbfinale und Finale. Und jetzt bei dieser WM waren es eigentlich auch wenige Bundesligaspieler, die wirklich haben von sich reden machen. Zeigt auch die Torstatistik mit 3 Treffern. Erfolgreichste Mannschaft ist Borussia Dortmund durch Tore von Reus, Kagawa und Batshuayi. Primus Bayern München hatte gar keinen Spieler dabei bis jetzt, der ein Tor erzielt hat. Das kann morgen sich noch ändern durch Tolisso im Finale bei den Franzosen. Insgesamt sind ja 6 Profis mit in den Kadern zumindest dabei, aber eigentlich sind es morgen nur 2 Profis, die auch Stammspieler sind. Das ist bei den Franzosen Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart und als einziger Stammspieler Ante Rebic bei den Kroaten von den Frankfurtern, mit Abstrichen noch der Hoffenheimer Kramaric. Und das hätte man sich bei der Bundesliga sicher vorher anders gedacht, als wenn die Bundesliga-Stars, die das WM-Finale mitprägen, Pavard und Rebic heißen.
Droht Ihrer Meinung nach ein Abschwung, den DFL-Chef Christian Seifert schon Anfang 2017 prognostiziert hatte?
Es deutet sich zumindest an, weil die Musik im Vereinsfußball eindeutig in Spanien und England spielt. Das zeigen auch weitere Blicke in die Zahlen. 38 Bundesligaspieler waren nur noch in der K.O.-Phase mit dabei, zum Beispiel 78 aber aus England. Das sind die beiden Ligen, wo die Musik spielt, wo auch die jungen und aufstrebenden Talente spielen. Haben wir ja auch heute gesehen. Eigentlich waren fast nur Premier League-Spieler auf dem Platz. Die Bundesliga ist die Nummer 3 und könnte noch weiter abgehängt werden. Das liegt unter anderem auch an dem Wechsel von Cristiano Ronaldo nach Juventus Turin. Da sind innerhalb der ersten 24 Stunden 500.000 Trikots verkauft worden. Kommt ja immer auch auf Marketing an bei der Außendarstellung einer Liga. Und die Aufmerksamkeit, die wird durch den Ronaldo-Wechsel auf jeden Fall auch noch ein Stück weit mehr Richtung Italien gehen. Das heißt, trotz laufender und jährlicher Umsatzrekorde kämpft die Bundesliga aktuell in Europa maximal noch um Rang 3 oder 4. Mehr ist aktuell nicht drin.
Sie haben jetzt mit Blick auf das morgige Finale Frankreich gegen Kroatien die Pressekonferenz der Kroaten mitverfolgt für dieses historische Finale morgen. Wie will das Team um Luka Modric den Pokal holen?
Da gibt es eigentlich nur eins. Teamgeist, Einheit, Gemeinschaftsgefühl, kämpfen für den großen Traum. Das hört man aus jedem Wort, aus jedem Satz raus. Das kann man quasi spüren, wenn man bei der Pressekonferenz dabei ist. Das ist eine richtige Mannschaft, diese kroatische Mannschaft. Da fallen dann auch pathetische Sätze wie, wir würden füreinander sterben. Oder wenn es ein Stadion mit 4,5 Millionen Plätzen gäbe, das wäre voll, weil alle Kroaten hinter uns stehen. Nochmal für den Hinterkopf, Kroatien, das drittkleinste Land der WM. Alleine Moskau hat 3-mal so viele Einwohner wie Kroatien. Und von daher ist ganz klar, es ist der große Traum, dass dieses kleine Land sich den Titel holt. Das ist das Motto für morgen. Alles geben und am Ende zufrieden sein, wenn man alles gezeigt hat, auch wenn es nicht gereicht hat mit dem WM-Titel.
Vielen Dank, Matthias Friebe, Deutschlandfunk-Reporter bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, der morgen übrigens auch seinen finalen Tag haben wird nach einer grandiosen Leistung in den letzten Wochen. Dafür an dieser Stelle auch hier mal Dankeschön. Aus russischer Sicht ist die WM der überragende Erfolg, den FIFA-Präsident Gianni Infantino gestern ja schon aus sportlicher Perspektive betont hat. Überschwänglich sein Lob und auch Dank in Richtung russischer Regierung. Aber hat diese WM auch den überragenden Erfolg gebracht, den sich Präsident Wladimir Putin innen- wie außenpolitisch erhofft hat? Diese Frage geht jetzt an Gesine Dornblüt, unsere Russland-Expertin und ehemalige Deutschlandfunk-Korrespondentin in Moskau. Wie lautet Ihre Antwort?
Naja, man muss sich, denke ich, eines sehr klar machen. Also Fans und Journalisten haben eine Ausnahmesituation erlebt in Russland während der WM. Da war erlaubt, was sonst nicht erlaubt ist und einiges anders als zuvor. Es gab spontane Feiern auf der Straße, lächelnde Russen, lächelndes Personal, hilfsbereite Polizisten. Also nichts von Elite-Polizisten, die Demonstranten verprügeln. Und dazu gab es eben ungewohnt entspannte Einheimische. Es war eine schöne Stimmung. Die Russen haben sich anstecken lassen von der Feierlaune. Und ich denke, die Erfahrung, dass sie gemocht werden von Ausländern, die ist auch ganz wichtig jetzt vor dem Hintergrund der massiven Feindpropaganda in Russland. Man kann sich nur wünschen, dass das anhält. Aber ich denke, die Fans und Journalisten, die zum ersten Mal da waren, die wurden nicht getäuscht. Sie haben ja das wirklich erlebt. Aber sie haben eben einen Ausschnitt und zum Teil eine Parallelwelt erlebt. Die Instrumentalisierung, die beginnt, wenn man so tut, als hätten diese WM-Gäste nun ein ganzes Bild von Russland. Und das ist, was zum Beispiel das russische Fernsehen macht. Da haben ja viele Fans in Interviews ihre Eindrücke geschildert, positive Eindrücke. Und das wird von der russischen Propaganda genutzt, um westliche Politiker und auch westliche Berichterstattung zu diskreditieren. Dann heißt es nämlich, die westlichen Medien, westliche Politiker, die würden Russland böswillig und zu Unrecht kritisieren. Die Begeisterung der Fans würde das ja belegen. Und das ist perfide, denn da werden zwei Dinge miteinander verglichen, die nichts miteinander zu tun haben. Und das spielt natürlich Putin in die Hände.
Putin selbst hat ja auch sehr schlau agiert, sich auffallend zurückgehalten bei der WM, den vollkommenen Gastgeber gegeben, bei dem sich die Fußballfans wohl und sicher fühlen können, kostenlos reisen und ansonsten unbehelligt feiern und die tausenden Geheimdienstkräfte vergessen können. Reicht das, um das Image Russlands zu verändern?
Ich glaube, das reicht nicht. Und vor allen Dingen geht es ja auch um darum, wie Russland politisch gesehen wird vom Ausland. Wir haben gesehen, dass die EU während der WM Anfang Juli ihre Sanktionen gegen Russland verlängert hat, weil es keine Fortschritte im Friedensprozess für die Ukraine gibt. Und es hängt davon natürlich auch ab, Russlands Image im Westen. Das hängt davon ab, wie wir jetzt diese Berichte und positiven Bilder aus Russland interpretieren und wahrnehmen und ob wir eben meinen, das ist das Russland, was da transportiert wurde die letzten 4 Wochen, oder ist es eben nur ein Ausschnitt, wie ich sagte.
Zumal ja der politische Schatten dennoch über dieser WM liegen bleibt. Die umstrittene Rentenreform und Mehrwertsteuererhöhung im Land, Menschenrechtsverletzungen, die annektierte Krim, der Schatten des Staatsdopings. Wie geht man damit jetzt um?
Ja, das ist korrekt. Das hat sich alles fortgesetzt. Und so etwas interessiert den Fußballfan eben, würde ich sagen, nicht primär. Und es gab ja auch so gut wie keine öffentlichen politischen Äußerungen von Funktionären oder WM-Gästen eben kritischer Art über die russische Politik. Der DFB hat die Menschenrechtsorganisation Memorial besucht während der WM in Moskau. Das war für Memorial wichtig, aber war von der russischen Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet. Die russischen Menschenrechtler hatten im Vorfeld auf zumindest kleinere Lockerungen gehofft, wie vor den Olympischen Spielen in Sotschi 2014. Damals waren ja politische Häftlinge freigekommen im Vorfeld. Das hat sich nicht bewahrheitet. Oleg Sentsov, der ukrainische Filmemacher, ist im zweiten Monat im Hungerstreik. Sie haben die Rentenreform angesprochen, die viele Ökonomen für nötig halten. Aber gerade die Bekanntgabe dieser unbeliebten Maßnahme ausgerechnet zur Eröffnung der WM, das war ja ein sehr deutliches Zeichen an die Bevölkerung. Wir veranstalten hier die teuerste WM aller Zeiten. Alles für die Ausländer, aber ihr könnt uns mal sozusagen, beziehungsweise ihr werdet dafür bezahlen müssen.
Sie haben es gerade angesprochen. 12 Milliarden Euro hat sich Russland die WM kosten lassen. Damit ist diese WM so teuer wie keine zuvor. Wie aber sieht das wirtschaftliche Erbe aus, der ökonomische Nutzen?
Ja, ich glaube, das große Problem ist wie überall die Nachnutzung der Stadien. Ich denke, einen großen Aufschwung hat es gegeben tatsächlich für die Infrastruktur in Russland. Da ist ja großer Nachholbedarf im Land. Und gerade dadurch, dass die WM an so vielen unterschiedlichen Orten, Städten, gerade auch in Provinzstädten stattgefunden hat, hat sich da viel getan. Und ein ganz wichtiger Faktor ist der Inlandstourismus. Der ist in Russland bisher schwach entwickelt. Die Regierung propagiert seit Jahren Urlaub im Land. Das hat auch mit dieser Patriotismuswelle in Russland zu tun und mit dem sinkenden Wohlstand der Russen, die sich Urlaub im westlichen Ausland eben nur noch weniger leisten können. Und da hat die WM einen Grundstein gelegt in vielen Regionen, eben mit neuen Hotels und Freizeitmöglichkeiten.
Und morgen kommt zum WM-Finale noch IOC-Präsident Thomas Bach zu Besuch zu Putin. Zum ersten Mal übrigens nach dem Bekanntwerden des russischen Dopingskandals. Wie wichtig ist diese Zusage des IOC-Chefs für Putins Prestige?
Ich denke, das ist sehr wichtig, denn es ist ein weiterer Schritt hin zu Normalität, also weg vom Skandal um das Staatsdoping, das Russland ja bis heute dementiert. Und dann ist Bach einfach ein weiterer wichtiger ausländischer Gast an diesem Wochenende. Russland erwartet ja rund ein Dutzend Staatschefs und Putin hat einen vollen Terminkalender, kümmert sich weiter um alles. Am Montag dann das Treffen mit Donald Trump in Finnland. Das unterstreicht also alles zusammen die Bedeutung Putins auf dem internationalen Parkett. Und eine kleine Note vielleicht noch, ein kleiner Aspekt, möglicherweise ist das auch Bachs Besuch eine Unterstützung für eine mögliche Bewerbung Russlands um Olympische Sommerspiele 2032 in Russland. Da gibt es entsprechende Gerüchte in russischen Medien.
Danke für diese Einordnungen an Gesine Dornblüt, Russland-Expertin und ehemalige Deutschlandfunk-Korrespondentin in Moskau. Vielen Dank. Ja, knüpfen wir da an, Sommerspiele in Russland. Knüpfen wir an das Treffen Bach-Putin. Absolution und Rehabilitierung, so könnte Bachs Aufwartung verstanden werden. Kritisch beobachtet das unser Kollege Robert Kempe, der gerade wieder aus Russland von der WM zurückgekehrt ist. Als Bach und Putin auf der Ehrentribüne zum Abschluss der Winterspiele 2014 in Sotschi anstießen, bereitete Putin ja die Annektierung der Krim vor. Dann kam der russische Staatsdopingskandal, bei dem das IOC einen kompletten Bann des russischen Teams bei den Sommerspielen in Brasilien verweigerte. Jetzt, ohne ausreichende Aufarbeitung oder erkennbare Kritik, setzt sich Bach wieder zu Putin in die WM-Loge, und ich habe Robert Kempe gefragt, was er daraus liest.
Zum einen muss man sagen, dass diese Tribünenbeziehung Bach-Putin ja relativ konstant ist, seitdem Bach IOC-Präsident ist. Sie haben es angesprochen. Zum einen die Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014, die Schlussfeier, als Bach nochmal die Spiele in höchsten Tönen lobte und Putin da ja schon den Befehl ausgegeben hatte, die Krim zurück nach Russland zu holen. Dann saß man ja auch 2014 in Rio de Janeiro beim Endspiel der Fußball-WM in Brasilien nebeneinander. Es folgte 2015 die European Games im autokratischen Aserbaidschan, in Baku, die ersten europäischen Spiele. Da saß Putin zwischen Thomas Bach und seiner Frau bei der Eröffnungsfeier. Dann war sicherlich erst einmal Ruhe, aber nun zeigt man sich eben mal wieder zum ersten Mal öffentlich auf der Ehrenloge, eben beim Finale morgen in Moskau.
Ist das ein man schätzt sich, man schützt sich, oder rechnen Sie jetzt damit, dass nach der Wiederaufnahme der Kommunikation die immer noch ausstehende Aufarbeitung beispielsweise des russischen Staatsdopingskandals erfolgen kann?
Dazu muss man so ein bisschen die Beziehung zwischen Bach und Putin besser beleuchten bzw. besser kennen. Putin war neben dem kuwaitischen Scheich Ahmed al-Sabah, gilt er als einer der wichtigsten Unterstützer Bachs bei seiner Wahl zum IOC-Präsidenten. Dafür spricht ja auch, dass Putin einer der ersten war, der Bach nach seiner Wahl 2013 in Buenos Aires per Telefon gratulierte. Danach gab es einige Treffen zwischen Bach und Putin immer wieder. Und man darf nicht vergessen, dass Russland eine wichtige Rolle im Weltsport einnimmt. Viele Vertraute Putins bekleiden wichtige Ämter in internationalen Verbänden. Und in diese Reihe passt eben auch, dass das IOC bzw. ihre damals eingesetzten Kommissionen zur Aufarbeitung des Dopingskandals in Russland Putin ja von jeglicher Eingebundenheit in irgendeiner Art oder auch von irgendwelchem Wissen freisprachen. Man hätte dafür ja keine Belege gefunden. Haupttäter und Kopf dieses weitreichenden Dopingskandals war ja der Sportminister Vitali Mutko, der vom IOC lebenslang gesperrt wurde und ist jetzt kaum damit zu rechnen, wo Russland nach den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang wieder im Kreise der olympischen Familie ist, dass man an diesen Status bzw. an diesen Punkten, die man da für sich festgestellt hat, noch irgendwie noch mal rückeln wird.
Spinnt man den Gedanken dieser, ja, in Anführungszeichen Männerfreundschaft mal weiter, müssten dann nach deren Lesart jetzt Olympische Sommerspiele in Russland die logische Konsequenz sein?
In Russland hatte man ja immer wieder vor, Olympische Sommerspiele auszutragen. Man hatte schon vor, sich eigentlich für die Spiele 2028 zu bewerben. Das ging ja dann nicht, da das IOC kurzfristig mangels Bewerber entschied, die Spiele 2024 und 2028 zusammen zu vergeben, und zwar in Paris und Los Angeles. Aber durch die WM ist die Debatte jetzt in Russland neu entfacht. Die WM läuft für Putin ja grandios. Und so hat auch der derzeitige Chef des WM-Organisationskomitees, Arkadi Tvorkovich, mitgeteilt, dass die WM sicherlich nicht das letzte Sportgroßereignis in Russland gewesen sei und dass man jetzt über Sommerspiele diskutieren werde, die Entscheidung aber letztlich Putin treffen müsse. Tvorkovich war lange nah dran an Putin, war bis Mai sein Vizepremier und wird nun offensichtlich in den Sport abkommandiert, kandidiert nun nämlich für den Posten des Weltschachpräsidenten. Und man muss wissen, dass Moskau oder dass die letzte russische Stadt, die sich um Olympische Spiele beworben hat, Moskau war, damals um die Spiele 2012 und die letztendlich in London abgehalten wurden. Auch hat der Bürgermeister von St. Petersburg wird in dem Falle immer wieder gehandelt als eine der möglichen Städte, wo diese Olympischen Sommerspiele stattfinden würden, schon im Mai verkündet, dass die Stadt bereit sei, Olympische Spiele auszutragen. Allerdings, die Entscheidung wird erst 2025 gefällt, also das ist in 7 Jahren. Bis dahin ist noch eine Menge Zeit, aber man kann davon ausgehen, dass in Russland ernsthaft dies jetzt wieder in Erwägung gezogen wird.
Unser Kollege Robert Kempe war das mit seinen sportpolitischen Einschätzungen und Perspektiven. Das WM-Finale findet im Moskauer Luschniki-Stadion morgen statt, der wichtigsten Sportstätte Russlands. In der Sowjetzeit war es Schauplatz von Spartakiaden und den Olympischen Spielen 1980. Später gastierte das Champions-League-Finale 2008 und die Leichtathletik-WM 2013 dort. Doch darüber hinaus verdeutlicht die Architektur von Luschniki auch die politische Geschichte des Landes. Ronny Blaschke blickt zurück in unserer Reihe Football-Politiker Teil 11.
Die Sperlingsberge gehören seit Jahrhunderten zu den beliebtesten Erholungsorten der Moskauer. Wenige Jahre nach der Russischen Revolution 1917 sollte am Fuße der Berge ein internationales rotes Stadion entstehen. Im Stadtviertel Luschniki, in einem Bogen des Flusses Moskwa, sollte sich die riesige Arena in die aufsteigende Landschaft einbetten. Wie in der Antike in einem natürlichen Amphitheater. Politiker, Architekten und Theaterregisseure mischten sich in die Debatte ein, erzählt die Kunsthistorikerin Alexandra Köhring, die sich mit sowjetischer Architektur beschäftigt hat.
Ganz interessant war, dass sich doch etliche ganz am Anfang dafür ausgesprochen haben, dass man überhaupt gar keine befestigte Architektur bräuchte, um diese Idee dieses Kollektivs und dieser neuen Gesellschaft halt zum Ausdruck zu bringen. Auch die Veranstaltungen waren eher so Massenchoreografien oder mit Attraktionen und Spielen, als jetzt der Wettkampfsport, der es ja sowieso zunächst erstmal ein bisschen schwierig hatte, sich da so zu etablieren.
Etliche Revolutionäre setzten auf die sozialistische Körperkultur Physkultura. Sie wollten nicht zwischen Athleten und Zuschauern unterscheiden. Für sie waren alle in Aktion. Sie begnügten sich mit Massenparaden auf dem Roten Platz. Wichtige Fußballspiele fanden auf Wiesen oder Brachen statt. 1928 entstand das erste Stadion für Dynamo Moskau. In den 1930er Jahren wurden in Moskau palastartige Gebäude mit Verzierungen errichtet. Diese Herrschaftsarchitektur unter Stalin strahlte auf sozialistische Bruderstaaten ab. Doch sie ließ große, repräsentative Sportstätten außen vor. Zu hoch die Kosten, zu gering das Interesse. Der Fußball etablierte sich langsam. In neuen Arbeiterquartieren fernab der Hauptstadt wurden Stadien mitunter als wichtige Zweckbauten betrachtet. Nikolaus Katzer, Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Moskau, nennt ein Beispiel.
In Magnitogorsk wird das Stadion ins Zentrum der Stadt, der Kinopalast, das Theater gebaut. Das ist symbolisch, wie als sind das Elemente der großen Sowjetkultur. Eine schwerindustrielle Stadt, die in dieser Zeit gegründet worden ist. Es gab vorher schon Siedlungen dort, aber die als moderne Industriegroßstadt dort aus dem Boden gestampft wird beim Ural. Und die als Stadtanlage eben modern sein sollte im Verständnis der damaligen Zeit.
Nach dem Tod Stalins 1953 distanzierte sich Nachfolger Nikita Chruschtschow von dessen Monumentalbauweise. Die neue Architektur sollte einen menschlichen Sozialismus ausdrücken. Schlicht, funktional, günstig. Für den Moskauer Stadtteil Luschniki wurden die alten Pläne für ein großes Stadion wieder aufgegriffen. Hunderte Menschen wurden dafür vertrieben. In nur 450 Tagen entstand das Lenin-Stadion.
There is a large stadium in every city where sports events are held. Many young people devote their lives to the goal of world athletic supremacy for the Soviets.
Das Eröffnungsspiel 1956 bestritt das sowjetische Fußballnationalteam gegen China. Spartakiaden, Weltjugendspiele und Olympia 1980 folgten. Das Stadion war Zentrum eines Sportparks, mit Spielfeldern, Festivalbühnen und Eisflächen im Winter, mit Verkaufsständen und Flohmärkten. Die Osteuropa-Forscherin Anke Hilbrenner beschreibt die Propaganda jenseits des Leistungssports.
Zum Leben eines Sowjetmenschen hat eben Sporttreiben im Bereich des Breitensports auch dazu gehört. Und es geht über alle möglichen Bereiche wie Bürogymnastik und Frühsport, der morgens irgendwie im Radio zum Mitmachen anregen sollte und natürlich auch die Arbeitsfähigkeit der Bevölkerung natürlich herstellen sollte, aber also genauso wie eben Bildung und die Kenntnis der Klassiker gehörte auch eben eigentlich Sport zum kulturell wertvollen sowjetischen Leben.
Das Leninstadion wurde 1992 umbenannt in Olympiastadion Luschniki. Zwischen 2014 und 2017 wurde es aufwendig modernisiert. Nur wenige der 12 WM-Arenen haben die Stadtteilentwicklung so geprägt wie Luschniki. Die meisten Stadien befinden sich in Vororten, doch auch ihre Architektur trägt politische Elemente. Zum Beispiel Statuen von Lenin oder Sergei Kirov, einem ermordeten Anhänger Stalins. Wichtig sind auch die Hinweise auf den Sieg im Zweiten Weltkrieg. Die Kunsthistorikerin Alexandra Köhring.
In St. Petersburg steht das Stadion jetzt im Park des Sieges. Das heißt, man geht auch durch diesen Park des Sieges, der in den 40er Jahren angelegt wurde, auf dieses Stadion zu. Da gibt es das ewige Feuer, Gedenktafeln. Also es ist eigentlich ein Gedenkpark und in Wolgograd ist das noch deutlicher. Da befindet sich das Stadion nämlich am Fuße des Mamajew-Hügels mit direktem Blick auf diese Siegesfigur der Mutter Heimat. Also diese Standorte im stadträumlichen Zusammenhang sind das eigentlich Gedenkstätten.
Ronny Blaschke war das, Teil 11 unserer WM-Serie Football Politiker mit der politischen Geschichte des Moskauer Luschniki-Stadions, in dem ja morgen das WM-Finale stattfinden wird. 17 Uhr deutscher Zeit ist Anpfiff und man reibt sich fast ein wenig die Augen, wie die französische Nationalmannschaft bei dieser WM auftritt und wie Les Bleus von Presse und Politik in unserem Nachbarland derzeit behandelt werden. 1998 noch waren die Franzosen Symbol für gelungene Integration, diese multikulturelle Black-Blanc-Beur-Truppe, die als Spiegelbild dafür genommen wurde, wie es um Immigration und Integration im Lande steht. 2010 dann der zerstrittene, undisziplinierte Haufen, der Schimpf und Schande im Land kassierte. Für viele waren die Spieler Verräter der Nation, schon gar keine Kinder mehr derselben. Und heute ist da ein junges Team unter Trainer Didier Deschamps mit klaren Regeln und Hierarchien. Eigentlich Barbara Kostolnik jetzt live in Paris. Müsste doch Emmanuel Macron, der französische Präsident, die Gunst der Stunde nutzen und diese Equipe Tricolore wie schon seine Vorgänger politisieren. Warum aber geschieht das bis dato nicht?
Na, noch haben sie nicht gewonnen, würde ich sagen. Das ist das eine. Also Emmanuel Macron ist zwar der größte Fan, er ist tatsächlich nicht nur aufgesetzt Fußballfan, sondern tatsächlich echter Fußballfan, auch von Olympique Marseille im Übrigen. Aber er hütet sich tatsächlich davor, diese Mannschaft zu vereinnahmen, diese Nationalmannschaft. Vermutlich, weil er auch weiß, dass das seinen Beliebtheitswerten ohnehin nicht helfen wird. Wobei es schon die Bilder gibt. Macron ist ja ein Meister der Kommunikation und man sieht ihn da, wie er bei Le Bleu ist, wie er die Hände schüttelt und wie er scherzt und wie er im Stadion ist. Er ist ja auch morgen dann im Luschniki-Stadion in Moskau und wird anfeuern. Aber ja, es gibt dann auch Bilder, wie er ein kleines Kind aus den Banlieues mit in die Loge nimmt und das wird dann auch medial ausgeschlachtet. Aber diese Mannschaft soll tatsächlich in erster Linie unbeschwert, unbelastet spielen und das tut sie ja in der Tat.
Und das merkt man auch in den Medien schon jetzt, noch bevor überhaupt das Finale gespielt wurde. Ein großes Merci in den Zeitungen an das Team. Sie haben es gesagt, erfrischend entpolitisiert und unverkrampft kommt die Nationalmannschaft daher. Auch in den Medien hat man verstanden, dass dem Sport eine Bedeutung und Wirkung beigemessen wurde, die er einfach nicht hat?
Also 1998 war das ja irre aufgeladen, als sie Weltmeister geworden sind. Da hieß es dann, jetzt wird alles super. Schluss mit der sozialen Spaltung, Schluss mit der sozialen Apartheid, hieß es nur. In der Realität hat sich das als Trugbild herausgestellt. Die Spaltung gibt es nach wie vor. Allerdings ist Fußball in Frankreich tatsächlich ein Mittel aufzusteigen. Dieses Land ist ja immer noch hermetisch, elitär. Und es sind auch ein paar Fußballer, kommen aus diesen Banlieues, wie zum Beispiel Mbappé, kommt aus Bondy, das ist eine eher etwas weniger gut beleumundete Banlieue, oder N'Golo Kanté, der kommt aus sehr prekären Verhältnissen. Also man sieht, dass die Fußballer es zu etwas bringen können, dass sie aufsteigen können. Und das ist diese Mannschaft, die ist ein bisschen so ein Spiegelbild der Gesellschaft und alle versuchen, sich dahinter zu versammeln und das eben so als vor sich herzutragen in gewisser Weise.
Ist Frankreich da vielleicht weiter als andere Nationen, als Deutschland beispielsweise, jetzt in der unsäglichen Özil-Debatte oder auch Belgien, wenn Romano Lukaku beispielsweise ja beklagt, er sei belgischer Stürmer, wenn er ein Tor schießt, sonst der belgische Stürmer kongolesischer Abstammung?
Ich schätze mal, diese Özil-Debatte wäre nicht so schlimm gelaufen, wenn die deutsche Mannschaft gewonnen hätte, weil Erfolg einfach sexy macht, würde ich sagen. Und der Özil von heute ist ja eigentlich der gleiche, der 2014 Weltmeister geworden ist. Der Unterschied zu der französischen Mannschaft ist aber, dass die französische Mannschaft wirklich eine Mannschaft ist. Die sind alle wirklich Franzosen. Die sind fier d'être bleu. Das ist sozusagen das Markenzeichen. Die sind also stolz darauf, Franzosen zu sein, gelten auch als Franzosen, obwohl viele, fast alle einen Migrationshintergrund haben, und zwar nicht nur die Schwarzen, schwarzen Spieler, sondern auch die weißen Spieler. Und Deschamps hat diese Spieler sehr bewusst ausgewählt und hat eine richtige Mannschaft daraus geschmiedet, wo der Kollektivgedanke das Entscheidende ist. Also diese Mannschaft tritt als Einheit auf, sind auch gar keine potenziellen Störer mitgenommen worden, wie zum Beispiel Karim Benzema, der ja ein hervorragender Stürmer ist, also sportlich super gepasst hätte, aber menschlich, das war jedenfalls die Einschätzung des Trainers, die Deschamps nicht gepasst hätte, und er wollte Grüppchenbildung, wie es ja in Neisner 2010 eben so schief gelaufen ist, unbedingt vermeiden, und das hat er tatsächlich geschafft. Diese Mannschaft ist im Laufe dieses Turniers zu einer totalen Einheit gereift und tritt als solche auch auf.
Experten sagen ja, diese ja immer wiederkehrende Debatte, die wir vorhin angesprochen haben, projiziere eigene Ängste, zum Beispiel vor dem Islam, dem latenten Rassismus, vor den Problemen in den Banlieues, in den Vorstädten. So eine Nation sei auf Identitätssuche, kämpfe mit dem Wandel und der Angst, international an Bedeutung zu verlieren. Hat Frankreich also diese Ängste überwunden?
Nein, hat es nicht. Aber es gibt diese Begeisterung für diese Mannschaft. Und man sieht das auch. Das ist überall. Es ist im ganzen Land. Es ist auch in den Banlieues. Es ist nicht nur in Paris. Es ist überall. Überall stehen die Menschen hinter dieser Nationalmannschaft, die wirklich als Nationalmannschaft, französische Nationalmannschaft gesehen wird. Und das macht natürlich Mut. Es gibt immer noch den Rassismus. Es gibt immer noch den Franzosen, der ein Kroatien-T-Shirt trägt, weil er sagt, das ist nicht die französische Nationalmannschaft, ist nicht meine Nationalmannschaft, weil da nur Schwarze mitspielen. Aber diesen Rassismus, den gibt es leider schon seit Jahren und Jahrzehnten, und der ist nicht auszurotten, aber das ist nur eine kleine, wirklich eine Minderheit, und diese Mannschaft macht Mut, auch weil sie so ein freundliches Gesicht auch zeigt und so ein, obwohl sie so jung ist, so ein erwachsenes Gesicht gezeigt, und in Frankreich werden ja gerne Helden gefeiert, Helden geboren, und diese Mannschaft hat, glaube ich, sehr viel Potenzial, zu Helden zu werden, mit denen man sich dann auch wieder identifizieren kann.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Barbara Kostolnik, ARD-Korrespondentin in Paris. Von Dreux nach Amiens, über 181 Kilometer, führte die heutige 8. Etappe der Tour de France, bei der die deutschen Sprinter bislang noch gar keinen Tagessieg einfahren konnten. Und auch für Toni Martin ist diese Tour de France bereits beendet. Sein Team Katjuscha Alpecin twitterte gerade, dass er sich einen Wirbel gebrochen habe und deshalb aussteigen muss. Wie heute im Ziel gewertet wurde, verfolgte Steffen Gahr.
Was für ein umkämpfter Massensprint in Amiens. André Greipel und Fernando Gaviria lieferten sich ein hartes Duell. Greipel verhinderte an der Bande, dass der Kolumbianer vorbeiziehen konnte. Gaviria revanchierte sich daraufhin mit Kopfstößen. Geholfen hat es keinem, denn Dylan Groenewegen zog an beiden vorbei. Der Niederländer holte sich seinen zweiten Tagessieg in Folge. Greipel und Gaviria wurden anschließend von der Rennjury bestraft und zurückversetzt. Dadurch rückte John Degenkolb auf Rang 3. Marcel Kittel dagegen war wieder nicht im Finale dabei. In der Gesamtwertung bleibt Greg van Avermaet aus Belgien vorne.
Seit diesem Jahr gibt es ja bei den großen Radrundfahrten Giro d'Italia, Vuelta und aktuell auch bei dieser Tour de France eine Reduzierung der Teams. Von 9 auf 8 Fahrer wurde reduziert, um die Sicherheit für das Peloton zu erhöhen, heißt es, auch um mehr Spannung zu bieten. Beide Ziele werden eher nicht erreicht, stellt Tom Mustroff fest.
Die Tour de France versucht etwas. Sie überzeugte den Weltradsportverband UCI, die Stärke der Teams von 9 auf 8 Mann zu reduzieren. Das Hauptargument: mehr Sicherheit fürs Peloton. Das klingt gut und ist doch nur Augenwischerei.
You make me laughing.
Das ist doch lächerlich. Ich sah so viele Stürze wie letztes Jahr.
Meint Quickstep-Boss Patrick Lefebvre, der dienstälteste Teamchef bei der Tour de France. Auch Rolf Aldag, Performance Director beim Team Dimension Data, sieht die Sache ähnlich.
Ja, das ist Unsinn, die fallen ja nicht auf Position 182, die dann halt hinten weggeschnitten werden, sondern die fallen ja auf Position 40. Und ob der jetzt 120 von hinten drücken oder 140, ist halt Unsinn. Ja, Sicherheit ist ein falsches Argument.
Genau, die Stürze ereignen sich eher selten am Ende des Peloton. Meist wird dort gestürzt, wo der größte Druck im Feld ist, kurz hinter der Spitze. In kritischen Rennsituationen, bei Fahrbahnverengungen etwa oder kurz vor Kopfsteinpflasterpassagen, unmittelbar vor Anstiegen und generell im Finale, versuchen viele Fahrer noch schnell nach vorne zu kommen. Wenn Rennveranstalter mehr Sicherheit wollten, müssten sie an anderen Stellschrauben drehen, meint daher Quickstep-Chef Lefebvre.
Die Organisatoren, nicht nur die der Tour, auch die anderen, sollten damit beginnen, sicherere Finals zu planen, ohne Kreisverkehre auf den letzten Kilometer. Aber natürlich, die Stadt zahlt und will den Zieleinlauf im Zentrum, mit all den Gefahrensituationen dort. Die Fahrer sind doch gar nicht mehr wichtig.
Lefebvre bringt die Sache auf den Punkt. Sicherheit für die Fahrer ist bestenfalls ein nachrangiges Element bei der Werbeplattform Tour de France. Natürlich sollen keine gravierenden Dinge geschehen, Unfälle mit Zuschauerbeteiligung etwa. Aber Stürze sind einkalkuliert. Sie bringen auch mehr Aufmerksamkeit. Die Reduzierung der Mannschaftsstärke zielte denn auch vor allem darauf, den Spektakelwert der Tour zu erhöhen.
Aber mit Spannender, mit 8 funktioniert das nicht. Da muss man halt super konsequent sein und sagen, wir machen, weiß ich nicht, 27 Teams mit 6, ein statisches Feld und das Chaos geht los.
Meint Rolf Aldag. So eine Formel, 27 Teams mit 6 Fahrern, werde tatsächlich diskutiert, versichert Aldag. Hintergrund ist, dass die Rennveranstalter nach Mitteln gegen die Dominanz von Team Sky suchen. Weniger Sky-Fahrer bedeutet weniger Kontrolle. Und das bringt vielleicht andere Sieger als immer nur Chris Froome und damit mehr Spannung. Das Anliegen mögen viele sogar sympathisch finden. Das Problem ist nur, bislang überwiegen die negativen Nebeneffekte. Sprinterteams lassen Fluchtgruppen gar nicht mehr weit weg, aus Angst, dass sie sie mit weniger Manpower nicht mehr einfangen können. Ergebnis: weniger Nervenkitzel bei Flachetappen. Auch planerisch bekommen Rennställe durch die 8-Mann-Regel Probleme. Die könnten ebenfalls für genau das Gegenteil des Erwünschten, nämlich weniger Spannung, weniger Vielfalt sorgen, befürchtet Aldag.
Ja, da denn insofern hat Teams keine 2-Doppelstrategie mehr fahren können, was eigentlich schade ist. Da ist unter Umständen werden halt wirklich gute Rennfahrer zu Hause gelassen.
Bei dieser Tour betraf das schon das australische Sprinttalent Caleb Ewan. Sein Radrennstall Mitchelton Scott geht ganz auf die Gesamtwertung mit dem Briten Adam Yates. Und Ewan, bereits Etappensieger bei Giro d'Italia und Vuelta a España, hatte das Nachsehen.
Was bringt die Teamreduzierung bei der Tour de France? Mehr Sicherheit oder Spannung? Weder noch, bilanzierte Tom Mustroff für uns. Sport ist ja manchmal auch Entwicklungshilfe. Damit sind hier jetzt nicht die Millionen gemeint, die beispielsweise FIFA und IOC aus unterschiedlichsten, nicht nur sozialen Gründen für Projekte in der dritten Welt zur Verfügung stellen. Hier geht es gleich um Sport als Entwicklungshilfe in dem Rahmen, den junge Sportler zum Beispiel durch ihr soziales Jahr im Ausland leisten können. Mit Sport kannst du dich selbst und die Welt verändern. So sieht das zumindest Lukas Gotzmann, 19 Jahre Basketballspieler und bald auch Trainer der Bayer Giants Jugendmannschaft in Leverkusen. Für ein Jahr ist er im Sommer 2017 mit dem Weltwärtsprogramm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit nach Windhoek gegangen, also in die Hauptstadt Namibias, um dort dabei zu helfen, benachteiligten Kindern eine Perspektive zu bieten. Education first, Basketball second, erst die Bildung, dann Basketball, frei übersetzt. Stefan Beuting hat Lukas Gotzmann dabei für unsere Sportredaktion begleitet.
Yes, Tigers!
Thank you.
Yes,
ein gepflasterter Basketballplatz. 11 Spieler und gerade kein Ball. Dafür harte Linienläufe, Skippings. Mal mit, mal ohne Springseil. Manchen gefällt das, andere nicht. Spielt überhaupt keine Rolle. Der das Training leitet, kommt eigentlich aus Leverkusen und hat noch vor kurzem gesagt, dass er eigentlich gar nicht so gut Englisch kann. Lukas ist 19 und hat, bevor er im Sommer 2017 nach Namibia kam, selbst ein Mädchenteam trainiert. Also Jüngere motivieren, Basketball erklären, das kann er. Und eine Message hat er auch. Sie sollen verstehen, worauf es ankommt. Seiner Meinung nach aufs Team und auf harte Arbeit.
Hard work!
50 bis 60 Kindern aus dem Township von Windhoek bietet die BAS, die Basketball Artist School, einen geschützten Raum. Ein paar Stunden am Nachmittag für Schule, für den Sport, für eine Perspektive. Und zumindest, was Basketball betrifft, war Lukas da voller Zuversicht.
Ich hatte halt selber gedacht, als ich ankam hier im August, dass ich ein Team vorfinde, welches ausgebildet ist.
Das war dann aber erstmal nicht so. Manchmal ist es die fehlende Trainingsdisziplin. Ein andermal hat jemand einem anderen eine rote Kappe geklaut. Bis die wieder auftaucht, helle Aufregung. Neben Basketball und Schule ist es nämlich vor allem das, worauf es den Machern der BAS ankommt. Auf verbindliche Regeln, die hier gelten. Es geht um Values, um Werte, die hier gelebt und eingehalten werden sollen. Lukas bleibt jedenfalls dran.
Sie fangen an, da im Training serious zu werden, so wie wir jetzt hier sagen würden. Und das überträgt sich aber auch auf jeden Fall auf ihre schulische Leistung. so wie ich es mitbekomme, wenn sie wirklich ihre Zeit haben an der BRS, also an der Organisation, sind von den 10 Leuten mindestens immer 9 am Lernen.
In der Zeit, in der Lukas den Schülern beim Lernen hilft, geht manchmal unter, was für ihn selbst alles neu war in Namibia. Welche Straßen kann ich abends eigentlich noch entlang gehen? Wie setze ich Prioritäten zwischen Arbeit, Freizeit und Filmschneiden? Und wie finde ich eigentlich meine Rolle in dem Ganzen?
Zum Beispiel vergangenen Mittwoch kam ein Junior zu mir, der sagte, hey Coach, ich finde das total genial, wie du mit mir umgehst oder wie du mit uns umgehst. Das gibt mir total das gute Gefühl. Du bist irgendwie gerade so der Vater, den ich nie hatte. Das war natürlich auf jeden Fall sowas, wo ich mir dachte, okay, es ist schwierig, mit sowas umzugehen.
Meistens sind die vielen Aufgaben und Challenges und Spiele Thema genug. Zwischendrin geht es aber auch immer um Lukas. Die Frage, wie er mit diesen Unterschieden umgehen soll. Vor der Reise, beim Treffen in der Sporthalle, da war das ganz klar.
Also mein Ziel ist es für die Kinder einmal, dass die einschlafen und aufstehen können mit einem Lächeln im Gesicht.
Ein paar Monate und viele Erfahrungen später.
Das war sehr naiv gesagt, weil das hört sich so an, ja, wenn ich als Deutscher nach Namibia komme, kann ich die Kinder zum Lachen bringen. Mein Ziel ist es wirklich, sie auf die gerade Bahn zu bringen. Bedeutet, schulische Leistung muss gesteigert werden. Und natürlich dann auch über den Basketball, dass da Werte vermittelt werden, wie Verantwortung, Teamwork.
Und in dem Fall eben vermittelt durch Basketball, durch Sport. Das an sich ist keine grundsätzlich neue Idee, aber es spricht sich mehr und mehr herum, dass es gut funktioniert.
Jeder mag Sport und auch Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungsziele zu erreichen, ist ja positiv besetzt. Und wenn man jetzt zwei Sachen zusammenführt, die positiv besetzt sind, gibt es ja durchaus eine sehr positive Geschichte.
Wolf-Christian Peters, er arbeitet für die GIZ in Bonn. Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und unterstützt seit 2012 Projekte wie die von der BAS. Eine Hürde bei der Entwicklungszusammenarbeit ist häufig, auch wirklich an die Personen heranzukommen, die Hilfe am dringendsten brauchen. Mit Hilfe von Sport, in dem Fall Basketball, scheint das gut zu klappen.
Also diese Nachfrage, die da ist, die ist für mich ein ganz starker Indikator dafür, dass das, was wir machen, als sinnvoll, als wirksam angesehen wird.
Den Erfahrungen der letzten Jahre nach zeigt sich, dass fast alle Schülerinnen und Schüler, die die BAS besuchen, auch ihren Abschluss schaffen, damit bessere Zukunftsaussichten haben. Zurück auf den Basketballplatz sieht man aber in den Gesichtern, wie sehr sich alle in naher Zukunft eine Pause wünschen. Das Training ist halt an Lukas' Lebensmotto ausgerichtet. Hard work pays off. Also harte Arbeit zahlt sich aus. Trainer sein, das heißt vorangehen, Vorbild sein, immer stark sein. Das ist gar nicht so leicht, wenn die eigene berufliche Zukunft noch geplant werden soll oder auch mal das Heimweh zuschlägt. Als ich ihm einmal eine Sprachnachricht schicke und ihn genau danach frage, gibt er mir diese Antwort.
Guten Morgen, Stefan. Ich hoffe, dir geht's auch gut und Grüße aus Namibia. Thema Heimweh. Da bin ich ganz ehrlich, ich habe irgendwie nicht mit Heimweh zu kämpfen.
Einigen wir uns darauf. Heimweh ist für Lukas in seiner Zeit in Namibia zumindest kein übermächtiger Angstgegner, der nicht doch irgendwie eine Lücke in der Defense hätte. Und etwas später, Mitte, Ende zweiter Halbzeit könnte man sagen, kann Lukas das selbst in seinem Blog zugeben. Für Lukas scheint es gut zu funktionieren, sich die Zeit dort richtig voll zu packen.
Hi Stefan, gar kein Problem, ich bin selber total busy, weil ich ja jetzt 3 Teams übernommen habe und es nicht einfach ist.
Aber es geht. Auf einmal ist das Jahr fast rum. Lukas hat sich aus Namibia heraus einen Platz bei einem dualen Studiengang in Deutschland gesichert. Genau das, was er sich gewünscht hat. Und seine Teams machen mehr Fort- als Rückschritte. Und was das Thema Sport in der Entwicklungszusammenarbeit angeht, da muss sich wohl auch niemand Sorgen machen. Zumindest das BAS-Konzept macht Schule. Wolf-Christian Peters.
Davon gibt es mittlerweile Ableger. Der Basketballverband Namibias hat das aufgegriffen und hat das in anderen Stadtteilen selbst angewendet. Und die Basketball-School durch weltweits Freiwillige unterstützt, hat im Norden des Landes, also 600 Kilometer entfernt von Windhoek, das auch begonnen, dort so eine kleine Basketballschule aufzubauen.
Und weil es so scheint, als ob die BAS und alle, die daran mitwirken, sich mächtig ins Zeug legen, kann das Ganze auch als Beleg dafür gelten, für Lukas Motto, was ihn schon länger, aber besonders durch dieses besondere Jahr getragen hat.
Es ist zwar sehr viel zu tun, aber die Arbeit macht mir Spaß, ich liebe die Arbeit und hard work pays off.
Harte Arbeit zahlt sich aus. Nächsten Monat kommt Lukas schon wieder zurück aus Namibia. Auf unserer Homepage haben wir diesen Beitrag von Stefan Beuting und auch noch viele Links zu Lukas Videos aus Afrika und Blog-Einträgen verlinkt. deutschlandfunk.de/sport ist die Adresse. Das Online-Angebot zusammengestellt hat Arne Lichtenberg und ich bin Astrid Ravul. Schönen guten Abend.